zur Lebenshilfe begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die kommende Stunde haben wir überschrieben mit dem Ausruf und das Spiel kennen sicherlich viele von Ihnen. Gehört haben Sie das, wenn Kinder spielen und ausrufen: Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Wir wollen diesen Ausruf heute in einem tieferen Kontext betrachten. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und unsere Aufmerksamkeit wollen wir dabei auf eine Menschengruppe lenken, die mit Blindheit und mit Sehbehinderung lebt. Denn es ist so, dass es sowohl für den von Kindesbeinen an sehgeschädigten Menschen als auch für Späterblindete eine große Herausforderung ist, in unserer oft doch stark visuell ausgerichteten Mitwelt oder Umwelt mitzuhalten. Und mein heutiger Gast, Klaus Stegfellner, er kennt das nur zu gut. Er ist nämlich seit seinem 10. Lebensjahr stark sehbehindert, was aber nicht heißt, dass der zweifache Vater nicht voll im Leben steht. Ich freue mich über meinen heutigen Gast, begrüße ganz herzlich Klaus Stegfellner. Hallo und grüß Gott.
Grüß Gott, hallo.
Bevor ich jetzt, Herr Stegfellner, den Hörern lange erzähle, was Sie schon alles so auf die Beine gestellt haben, erzählen Sie doch kurz selber Ihren persönlichen Werdegang. Ich habe schon angedeutet, Sie sind Jahrgang 70 und mit 10 Jahren wurde dann ein Tumor in Ihrem Kopf entdeckt.
Genau, diese schwere Erkrankung, das war 1980, 81, hat mein Leben zunächst auf den Kopf gestellt und es war unklar, wird nach dieser Operation, wird wieder völlig das Augenlicht da sein oder wird es schlechter sein? Und es hat sich dann herausgestellt, mir blieben im Laufe meines Lebens noch so 10% Sehrest. Und nachdem ich dann in der 4. Klasse war, die musste ich dann nochmal wiederholen, das war auf einer Regelschule, kam ich dann nach der 6. Klasse in eine spezielle Sehbehindertenschule in Unterschleißheim. Und da wurde gezielt auf meine Situation eingegangen. Es waren andere Sehbehinderte, es waren kleine Klassen und wir wurden gezielt gefördert, auch mit technischen Hilfsmitteln. Danach kam dann das Gymnasium, die Gymnasiumszeit. Habe ich mir gezielt ein kleines Gymnasium ausgesucht, wo auch Bereitschaft war von den Lehrern, einen mit zu unterrichten, der vielleicht andere Hilfsmittel, andere Hilfestellungen braucht. Und danach studierte ich dann Theologie in Benediktbeuern, war wieder eine gute Zeit für mich, denn dort ist es ja eine kleine, sehr kleine Hochschule. Mittlerweile gibt es die theologische Fakultät dort nicht mehr. Aber für mich war es damals in den 90er Jahren ideal, dort zu studieren. Es war ein persönlicher Kontakt auch zu den Professoren da. Und dieser kleine Rahmen war gut für mich, dass ich gut dort studieren konnte. Danach habe ich dann Theologie abgeschlossen und als Pastoralassistent in 2 Pfarreien gearbeitet. Habe dann in dem Bereich der Sozialarbeit auch mehr den ausgebaut in der Begleitung von arbeitslosen Menschen und habe parallel eine Ausbildung gemacht in Gestalttherapie und arbeite jetzt als Heilpraktiker für Psychotherapie und als Lehrer, Dozent für Kinderpflegerinnen in München.
Genau, gestern oder vorgestern, glaube ich, war Unterrichtstag, dass Sie Unterricht gehalten haben.
Ja, das ist so, ist immer wieder interessant für die Schülerinnen, es sind erwachsene Schülerinnen, wenn die dann mitkriegen, jetzt haben die einen Lehrer und dieser Lehrer sieht fast nichts und das ist auch eine Art Training für die Schülerinnen. Wie gehen wir da miteinander um? Und wirkt auch so, dass die Schülerinnen mir oft mitteilen, es läuft mehr über das Wort und sie sind selber noch mehr auch wacher dabei und es profitieren so beide Seiten auch. Obwohl es auch Irritationen manchmal gibt und im Laufe der Zeit, wo wir uns länger kennenlernen, aus Klasse, die Klassengemeinschaft und mit mir als Dozent kommt auch immer mehr zu den Themen, wie kommen Sie zurecht mit der Sehbehinderung oder darf man das fragen? Und es wird dann allmählich ein natürlicherer Umgang.
Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, wenn wir heute darüber sprechen, mit Blindheit und Sehbehinderung leben. Ich würde sogar sagen, leben lernen für Angehörige, für Menschen, die mit Menschen mit Sehbehinderung zu tun haben, genauso wie für denjenigen, den Betroffenen selber. Wir sprechen jetzt die nächste Stunde über die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die ein Leben mit Blindheit bzw. starker Sehbehinderung für den jeweils Betroffenen mit sich bringt, aber auch für den Angehörigen. Und dabei, Herr Stickfellner, so haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, ist Ihnen auch die innerseelische Verarbeitung auch ganz wichtig, und den wollen wir ins Zentrum auch unseres Gesprächs stellen. Und liebe
Genau, es ist so, dass aus meiner eigenen Erfahrung merke ich, ich hatte ja bis 10 Jahren normal gesehen, und als dann noch vor der Pubertät dieses neue Thema des Kaumsehens dazu kam, habe ich gemerkt, was das im Grunde für neue Herausforderungen ist. Es war eine Zeit, wo ich mich dann eher so wie versteckt habe auch, versucht habe, dass es andere Menschen nicht merken, wie sehr ich auf Hilfe angewiesen bin. Meine Mutter hat mir angeboten, ich fahre dich zu dem Kindergeburtstag, und ich habe mir gedacht, nein, das will ich nicht, dass ich da gefahren werden muss, und habe mir das oft schwerer im Leben gemacht, mit dieser Situation der Sehbeeinträchtigung zu leben, als es mir im Nachhinein aufging, hätte ich es mir an manchen Stellen leichter machen können. Daher kommt es, dass dieser innerseelische Umgang, der Umgang, wie gehe ich jetzt mit dem um, gehe ich eher damit um, dass ich mich verberge, verstecke, dass ich das Thema versuche zu vermeiden in Gesprächen, oder gehe ich eher offensiv damit um, dass ich dieses Thema auch anspreche? Hier brauche ich Unterstützung, oder ist es möglich, dass hier vielleicht, es blendet mich, dass die Jalousie runtergemacht wird? Also das, merke ich, ist ein zentraler Punkt für Menschen mit Sehbeeinträchtigung, aktiv sich zu melden und zu sagen, was man braucht, was man nicht braucht. Und auch generell merke ich für andere Menschen für Menschen mit anderen Beeinträchtigungen, wie wichtig diese Grundfertigkeit ist, sich zu rühren, sich zu melden, zu sagen, da brauche ich jetzt die und die Rücksichtnahme, ist die möglich in der Gruppe beispielsweise.
Und Sie haben jetzt schon etwas gesagt, dass man sich einfach auch meldet und Bedürfnisse auch äußert, und das, dem wollen wir jetzt auch Raum geben hier in der Lebenshilfe. Die Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer, das ist eine aktive Sendung, wo Sie sich mit am Gespräch beteiligen können. Ich sag schon mal die Rufnummer, unter der Sie anrufen können. Heute haben wir die Frau Seiringer in der Technik, die gerne ihre Anrufe entgegennimmt. Das ist die Rufnummer 089 517 008 008. Ich sage schon mal die Hörertelefonnummer. Unser Thema ist heute: Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Wir sprechen mit dem Heilpraktiker Klaus Stegfellner. Er ist sehr stark sehbehindert. Sprechen wir über das Thema oder den Bereich mit Blindheit und Sehbehinderung leben.
Genau, es ist ja ein sehr breites Spektrum. Es gibt ja Menschen, die von Geburt an blind sind. Das wäre jetzt der Fall, der auf mich gar nicht zutrifft. Dann gibt es Menschen, die vielleicht die ersten 30, 40, 50 Jahre ganz normal gesehen haben. Und dann kommt eine Augenkrankheit, wo dann man dann im Alter, wo man beruflich schon etabliert ist, wo man dann merkt, die Sehfähigkeit nimmt ab, baut ab. Also das sind ganz viel verschiedene Voraussetzungen bei den Menschen. Und daher ist dieser Ausspruch, ich sehe was, was du nicht siehst, tatsächlich von dieser optischen Sehfertigkeit treffend. Jeder Sehbehinderte sieht anders und nimmt Dinge anders wahr, wenn ich erzähle. Also ich habe trotz dieser Sehbehinderung von 10% ein ständiges Flimmern. Und es ist so, dass zeitweise auch gewisse Gesichtsausschnitte oder ein Gesichtsfeld, das in dem Bereich, wo ich sehe, plötzlich ausfallen und dann ich über Dinge stolpere, wo ich 5 Minuten vorher noch genau wusste, ja, da habe ich es doch gesehen, da stand es. Ja. Also diese Bandbreite, das ist im Grunde das Spannende, wo man merkt, welche speziellen Herausforderungen haben die Menschen.
Ach, vielleicht sollten wir da auch jetzt zunächst mal drüber sprechen, Herr Stegfellner, wie Menschen mit körperlichen Einschränkungen, ob nun seh- oder auch gehbehindert oder andere Einschränkungen haben, wie die damit umgehen.
Gut, ich könnte mir vorstellen, es kommt drauf an, in welche Situation fällt diese Beeinträchtigung hinein. Mhm. Meistens ist es so, dass Menschen, die von Geburt an erblindet sind, die sind es gewohnt, die bekommen von Kindesbeinen auf die adäquaten Hilfsmittel auch, lernen von klein auf schon die Blindenschrift auch und sind mit dieser Welt vertraut. Und schwieriger ist es für Menschen, die erst später erblinden oder merken, es nimmt der Sehrest ab. Und da ist es zunächst eine Verunsicherung, eine verständliche Verunsicherung. Wie schnell schreitet es vor? Dann beginnt auch die Suche nach Ärzten, nach guten Ärzten. Woher kommt mir Hilfe, dass ich da vielleicht noch Medikamente, Operationen bekomme, die mir auch helfen. Also da ist diese Verunsicherung da. Und parallel, auch je nach Charaktertyp, kann es sein, dass jemand eher resigniert, sich zurückzieht. Allein diesen Weg wie hierher ins Büro zu Ihnen nicht aufnimmt, weil er sagt, es ist eine zu breite Straße, die keine richtigen Summton an der Ampel hat. Also es würden Menschen vermeiden, mit dieser Sehbeeinträchtigung sich dem Leben, den Alltag auszusetzen, so dass es einen Rückzug gibt. Mhm. Andere würden in einem anderen Umfeld sagen, ach, und dann nimmt mich aber die Schwester mit und führt mich ins Leben hinein oder der Bruder oder ein guter Freund. Also da kommt es oft auf die einzelne Situation an. Es gilt, wach zu sein. Wann geht ein Mechanismus los des Rückzugs, des Resignierens, des sich nicht mehr zuzumuten, zu trauen, anderen Menschen und sich ein Stück weit auszuklinken und durchzuhalten, bis unangenehme Momente auftreten. Und das wäre ein nicht so förderlicher Weg, der jedoch sehr verständlich ist, weil der Mensch hat es aus dem bisherigen Leben ja nicht einüben können, mit dieser speziellen Situation der erforderlichen Rücksichtnahme für sich selber gegenüber, aber auch des Wunsches, dass andere da Rücksicht nehmen, das reinzubringen ins Leben.
Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung, die werden in Deutschland nicht registriert, habe ich gelesen, aber es gibt Zahlen, so Schätzungen zufolge sind es in Deutschland doch mehr als 1 Million, 1,2 Millionen Standort. Und davon ist die Hälfte so um die 75, 80. Und diese Menschen in diesem Alter sind doch oftmals in einer Partnerschaft, in der Ehe, haben Kinder, haben Angehörige. Und da trifft es ja dann noch mehr zu, dass es ein Prozess auch der Akzeptanz ist und vielleicht dann auch ein Trauerprozess, dass man nicht mehr so sieht, oder?
Auf jeden Fall ist es ein Trauerprozess, auch für die Angehörigen, auch für die Partner, Partnerinnen, die im Grunde merken, ach, ich sehe jetzt so einen schönen Ausblick und der ist dir jetzt gerade nicht möglich. Hilfreicher wäre der andere Ansatz, nicht zu schauen, dass man zu überlegen, ich unterstelle dem Gegenüber, du wirst jetzt wohl traurig sein, sondern abzuwarten, na, wie nimmst du die Aussicht wahr? Und ich habe auch bei mir gemerkt, wenn ich in den Bergen bin, ich bin sehr oft auch im Gasteiner Tal und auf so einer Alm bin ich überwältigt von dieser Ausblick. Und wenn man jetzt sagen würde, ja, was siehst du denn tatsächlich optisch, dann merke ich, es ist diese enorme Weite, diese Atmosphäre, dieses Blau des Himmels und also, dass es im Grunde trotzdem noch erfüllende Bereiche gibt und dass natürlich auch Menschen im Alter, die Sie angesprochen haben, austesten, mal ermutigen müsste und ermutigt, es wieder neu auszuprobieren, wo ist trotz dieser neuen Situation es noch möglich, dass Lebensqualität da ist, welche Bereiche sind tatsächlich jetzt betroffen und welche Bereiche sind noch gut möglich und dass man da gemeinsam eben als Paar, als Familie hinschaut, was geht noch, was geht nicht mehr. Und das stimmt gerade im Alter, wo auch der Mensch nicht mehr so flexibel ist, im Neuen zu lernen, ist das eine große Herausforderung. Es kann aber auch sein, dass ein älterer Mensch sagt, ach, um mich fit zu halten, lerne ich die Blindenschrift nochmal neu. Und es ist gleichzeitig ein bisschen geistiges Training. Wenn sich andere mit Memory fit halten, dann halte ich mich jetzt eben fit, dass ich mich öffne für das Erlernen der Blindenschrift. Ich gebe aber zu, es ist auch ein harter Weg, denn diese Feinfühligkeit in den Fingern, die gilt es zu trainieren und es ist auch ein beschwerlicher Weg, das stimmt.
Und dennoch, wenn ich etwas gerne möchte, auch wenn Kinder in der Schule sind, dann appellieren wir ja gerne auch immer an die Eigenverantwortung des Kindes, dass wenn du gerne mal beruflich das und das machen möchtest, solltest du, ist es eine Einladung an dich, auch gut in der Schule zu sein. Was für Chancen oder was könnten so Bereiche sein, wo Sie sagen, Eigenverantwortung, möchten Sie ermutigen, Eigenverantwortung zu ergreifen?
Also das ist ein wichtiges Stichwort. Und es ist zunächst nämlich gar nicht klar, dass der Mensch, der sich so beeinträchtigt erlebt, sagt, und jetzt werde ich wieder selber aktiv. Das wäre ja die Auswirkung der Eigenverantwortung, würde heißen, was kann ich selber noch aktiv bewerkstelligen? Wo komme ich gut selber zurecht? Und diese Eigenverantwortung, das würde sein, aus einem Weg, aus einem Prozess heraus der Resignation, aus einem Prozess heraus, auch des Trauerns aus einem Prozess heraus der depressiven Phasen nochmal zu sehen, vielleicht in einem, wenn Zeit vergangen ist, vielleicht oft auch erst nach Jahren, dass man merkt, ah, jetzt erkenne ich erst, ich habe trotzdem in dem Bereich noch Lebensqualität und ich kann an diesem Stammtisch noch sein und kann da was einbringen, wenn sehr viel über beispielsweise Flüchtlinge gesprochen wird, kann ich sagen. Und da habe ich noch einen weiteren Aspekt. Also, dass man immer mehr auch merkt, ich habe Bereiche, wo ich meine eigene Sichtweise auf die Dinge weiterhin reinbringen kann, wo ich weiterhin meine Individualität reinbringen kann und wo ich dann sage, ich akzeptiere dann diese Einschränkung und mach was draus. Und dieses mach was draus würde heißen, da will ich eigenverantwortlich sagen, was ist mir möglich. Ich von mir her gesagt, muss ich sagen, es bei dem Thema Flüchtlinge, das mir selber auch gerade sehr am Herzen liegt, ich habe vor 6, 8 Wochen ging ich zu einer Flüchtlingsunterkunft und habe gesagt, also gut, so die Kleinen, die so 10-Jährigen, denen würde doch einfach Fußball spielen im Park gut tun. Also dann habe ich so denen gemailt, ich bin in einer Helferkreis dabei bei der Mikrokaserne. Also 4 würde ich mir zutrauen. Ja, 4 so 10- bis 12-Jährige würde ich mir von meinem Sehrest noch zutrauen. Und dann hatte ich aber das Glück, dass es im Grunde noch 2 Erwachsene waren, die auch mitkamen und habe gemerkt, nachdem wir an diesem Platz waren, der Erste hatte nach 5 Minuten gemeint, er will wieder heimgehen und so. Also da bin ich selber in eine Überforderungssituation gekommen und habe mich selber hineinmanövriert und war letztlich heilfroh, dass da auch noch 2 Erwachsene da waren, die dann das noch gut begleitet haben. Also es ist ganz klar, dass durch diese Übernahme der eigenen Verantwortung so eine Art Versuch und Irrtum ist. Ja, also man probiert was aus, kann ich das eigentlich oder kann ich das nicht? Und manchmal merkt man, oh, da habe ich mich jetzt aber übernommen. Und manchmal merkt man, das gelingt mir ganz gut, das gelang mir ganz gut und das bewährt sich weiterhin. Also dieses Austesten, wo stoße ich tatsächlich an Grenzen und welche Möglichkeiten habe ich tatsächlich, das ist da durch dieses Übernahme der eigenen Verantwortung ganz ein zentraler Punkt.
Mhm. Wir haben eine erste Hörerin aus Staufen, das ist die Frau Dold. Frau Dold, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Ich wollte sagen, seit etwa 6 Jahren wurde bei mir nach schweren Operationen die Makularkrankheit festgestellt. Ja. Ja. Also ich habe seit dem 9. Lebensjahr Klavier gespielt, viele Interpreten und kann jetzt nur noch das, was ich im Kopf habe.
Ja.
Und das zweite ist Schreiben. Ich habe ganze Bücher geschrieben, habe viel studiert und habe auch ein dickes Heft mit geschriebenen Sachen, kann aber die eigene Schrift nicht mehr lesen.
Ja.
Ich kann das nicht mehr lesen. Ich sehe auch keine Noten mehr. Mhm. Ich kann lediglich noch schreiben, schreibe noch Briefe an meine Enkel, die aber alle nach rechts unten schräg verlaufen.
Ja.
Und am Klavier kann ich nur noch was in meinem Kopf ist.
Ja.
Und ich höre heraus, dass es auch für Sie sehr belastend ist, dass Sie diesen Abbau so an sich erleben. Stimmt das?
Ja, es war sehr schlimm.
Ja.
Weil ich ein ganz lebendiger Mensch war und habe viele auch Gruppen geführt und anderen geholfen. Und jetzt auf einmal war alles weg.
Ja.
Also ich konnte es fast nicht fassen. Und manchmal fühle ich mich auch nicht verstanden von meiner Umgebung. Weil ich manche Sache einfach nur noch ertasten kann, die ich vorher weiß, da an dem Platz sind sie, da habe ich da eingeordnet. Und also es ist eine schwierige Situation.
Ja, also da pflichte ich Ihnen bei und ich danke Ihnen, dass Sie das wirklich so auch reinbringen hier, dieses Beispiel, wie schwer es das ist, gerade wo Sie erzählen, Sie haben im Grunde von das Klavierspielen so auch so gemocht und so, kann ich das gut nachvollziehen, ja, wie hart es ist, dass das jetzt einfach nicht mehr möglich ist. Ja. Und gleichzeitig möchte ich was noch dazu stellen. Sie haben erzählt, Sie spielen noch das, was Ihnen im Gedächtnis möglich ist. Und das wäre so ein Bereich, dieses Klavierspielen, wo Ihnen im Gedächtnis noch auswendig möglich ist, dass Sie sich das noch erhalten. Also das wäre so ein Wunsch von mir an Sie, dass Sie sagen, aber ich nehme noch das wahr, was tatsächlich noch möglich ist, ja? Oder auch, Sie haben erzählt, dieses Schreiben des Briefes, der zwar, Sie können selber nicht mehr lesen, aber Sie können schreiben. Und auch wenn die Schrift schief wird, dass Sie das noch weiter praktizieren, was Ihnen noch möglich ist. Wie ist es, wenn ich das so Ihnen zurückmelde?
Ja, das ist genauso.
Ja.
Also ich muss das einfach weitermachen.
Genau.
Man muss sich zusammennehmen, wenn es auch manchmal recht schwer fällt.
Ja. Und meine Idee wäre noch, oder mein Interesse ist noch, haben Sie noch jemanden, so wie so eine Art, sind Sie angebunden an einer Selbsthilfegruppe, oder das merke ich, ist oft auch noch, tut auch noch gut, wenn man da so am Blindenbund angedockt ist oder so. Haben Sie da noch Menschen?
Es ist meine eigene Familie.
Ja.
Ich habe eine sehr große Familie, 5 Kinder und 11 Enkel. Und was ich mache, ist, mich brieflich mit meinen Enkeln zu unterhalten.
Ja.
Also, aber auch am Klavier, kommt halt nur Händchen klein, an andermal kommt was von Beethoven. oder von Schumann. Also es kommt drauf an. Es ist nicht immer gleich.
Ja.
Gut. Ich habe lediglich Tropfen gegen trockene Augen.
Mhm. Gut, vielen Dank, Frau Dold.
Ja. Alles Gute Ihnen für dieses Beitrag.
Ja. Genau, Gottes Segen für Sie. Auf Wiederhören.
Und ich habe großen Respekt für das, was Sie schon geschafft haben und dass Sie da selber immer wieder mal entdecken, mal kommt noch Hänschen klein oder mal kommt sogar noch Beethoven. Also da habe ich großen Respekt, dass Sie das weiter üben, was Sie bisher auch, was Ihnen möglich
ist. Genau, vielleicht verraten Sie auch noch mal den Hörern, wie alt Sie sind. Ich glaube, Sie sind schon im sehr fortgeschrittenen Alter, Frau Dold.
Ah, sie hat vielleicht schon aufgelegt auch, ja. Aber wir sind ja noch über ein Radio verbunden.
Ja,
und es ist generell zu sagen, auch anhand diesem Beispiel auch, wie wichtig es ist, dass die Menschen, die diesen Abbauprozess erleben, dass es doch noch das auch wirklich ausüben, was quasi noch möglich ist. Und was ich dazu stellen will auch, dass auch eine Selbsthilfegruppe im Blindenbund da auch meines Erachtens sehr wertvolles Gold wert ist. Es gibt andere Menschen, denen geht's auch so für mich, wie mir. Ja? Also es gibt auch eine Selbsthilfegruppe speziell zu dieser Makuladegeneration auch, was diese Patientin eben hat auch. Und da, wenn man voneinander hört, ach, der hat in ähnlichen Situationen ähnliche Schwierigkeiten. Das wirkt auch stärkend für uns Menschen.
Ja, ich sehe was, was du nicht siehst, mit Blindheit und Sehbehinderung leben. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und Sie können anrufen, sich aktiv am Gespräch beteiligen. Mein Gast ist Klaus Stegfellner, ist Diplom-Theologe, Heilpraktiker für Psychotherapie, Therapeut für Gestalttherapie und selbst stark sehbehindert.
Ich würde noch gern was reinbringen, und zwar die Tatsache, dass es auch, dass dieser Abbau auch für die Angehörigen schwer ist. Das klang ja auch bei der Hörerin gerade eben an. Und da ist es so, da würde es hilfreich sein, wenn man auch es zulässt, dass der andere sagt, es ist schwer für mich, aber es nicht als Kritik hört, sondern dass es sein darf, dass es schwer ist auch für den anderen.
Und dass man auch nicht sofort beschwichtigen muss und Trost spenden muss?
Genau, dass zunächst dieses Aussprechen zunächst sein darf auch. Mhm. Also ich bringe das Beispiel von meinen Kindern. Ich habe es, glaube ich, in einer früheren Sendung schon mal erzählt. Wenn ich mit denen Fußball spiele, das so einigermaßen noch geht, wenn es nur 3-4 Leute sind, ja, dass dann mein Sohn mittlerweile schon sagt, also Papa, wenn du so schlecht spielst, dann wollen wir mit dir nicht spielen, du schießt daneben oder so, ja. Also das ist so ein natürliches, direktes, was Kindern noch möglich ist, aber das erleichtert viel, wenn man auch sagen darf als Angehöriger, das ist schwer für mich, und es nicht gleich versucht als Kritik, als Kränkung zu nehmen, sondern dass man sagt, ja, es kann tatsächlich sein, für meinen Partner, für meine Kinder ist es momentan eben auch schwer.
Mhm. Jetzt hat uns schon die Frau Graf auch erreicht aus Esslingen. Grüß Sie, Frau Graf.
Ja, guten Tag, Frau Müller. Guten Tag. So habe ich mir den Namen.
Ja, Stegfellner.
Ja, den hört man selten. Ja, ich möchte das gern von der anderen Seite beleuchten.
Ja.
Und zwar bin ich von Geburt an ganz blind.
Mhm.
Also auch ohne, ja, ich kann auch nicht mehr hell und dunkel unterscheiden. Ich konnte das früher.
Ja.
Aber das hat mich geblendet, hat mich gestört. Ich habe dann immer sofort die Augen zugemacht. Und es kam also eine Augentrockenheit dazu und grauer und grüner Star auch noch. Und dann wurden beide Augen entfernt, so dass ich also Prothesenträgerin bin.
Mhm.
Ja, aber das war jetzt nur kurz die Vorstellung. Ich habe von klein auf natürlich lernen müssen, also die Blindenschrift und auch gewisse lebenspraktische Fertigkeiten. Die Blindenschrift ist mir sehr leicht von der Hand gegangen, Gott sei Dank. Ich kann in der Gemeinde als Lektorin und als Kantorin tätig sein.
Schön, ja.
und das schon viele Jahre.
Da habe ich Respekt vor Ihnen, ja, dass Sie das.
Ja. Ja, aber es gibt andere Dinge, und zwar die Raumvorstellung. Ich habe eine extrem schlechte Raumvorstellung, die habe ich schon, glaube ich, in die Wiege mitbekommen. Habe da auch früher, in den 50er Jahren war das, 50er und 60er Jahren, natürlich auch also Schimpf und Schande und Spott ernten müssen, weil ich bestimmte Wege einfach nicht geschafft habe, allein zu gehen. Ich kann nur da gehen, wo ich idiotensicher, ja, man kann es nicht anders sagen, wo es idiotensicher ist. Ich habe Gott sei Dank meinen sehenden Mann und eine gesunde sehende Tochter, weil das ist nicht erblich, die war ein Sauerstoffmangel während der Geburt. Und die helfen mir und ich komme sehr gut zurecht. Mein Bruder, der hat mich halt überall mit hingenommen. Und für den war das ganz selbstverständlich, dass er eine blinde Schwester hat. Und der hat mich über, ich habe natürlich auch allen Blödsinn mitgemacht, was der gemacht hat. Und so ging das ganz gut.
Also dann ist es Ihnen auch gut gelungen, sich auch nicht zu verstecken mit Ihrer Blindheit.
Das kann ich gar nicht. Ich bin ein, wahrscheinlich ein Menschentyp, der eigentlich überall dabei sein muss. kommt dazu.
Ja, und gehen Sie wahrscheinlich auch mit dem blinden Stock, mit dem weißen Stock? Und
weniger, weil ich mich so schlecht orientiere. Ich gehe selten ohne Begleitung, weil mir das einfach zu anstrengend ist.
Aber Sie haben gelernt, aktiv um Hilfe dann zu bitten.
Ja, wenn ich wohin will, dann telefoniere ich auch. Und ich werde ja auch in den Kirchenchor mitgenommen. Ich singe dort alles auswendig. Die Noten habe ich erst gelernt, jetzt mit dem neuen Gotteslob, muss ich sagen. Ich konnte so die Grundbegriffe, aber jetzt habe ich mich richtig dahinter geklemmt. Und ich bin ja in Rente. Dann nehme ich mir die Zeit, dass ich also dann Lieder und Dinge, also ja, auch die Kehrverse, die ich als Kantorin singe, kann ich mir dann ganz gut selber beibringen.
Also mich freut es, dass Sie das, dass Sie Ihr Beispiel, Ihre Lebensgeschichte reinbringen. Es zeigt einfach, wie sehr es auch schön ist, wenn man in dem Bereich, den man von klein auf sich, in dem man einfach aufgewachsen ist, durch das, dass einen der Bruder mitgenommen hat, dass man auch trotz dieser Blindheit mit Lebensqualität, mit als Bereicherung für die anderen sein Leben gestalten kann mit hoher Lebensqualität. Es klingt auf mich sehr froh, was Sie schildern.
Schwierigkeit ist dann nur, wenn man zum Beispiel am Tisch sitzt irgendwo, wenn viele Leute da sind und man möchte gern wissen, wer da alles sitzt und oft reden die dann so durcheinander und das ist dann schwierig. Oder es steht jemand auf, also ich rede, das wäre jetzt wie wenn ich jetzt mit Ihnen rede und Sie stehen auf und gehen weg. Und ich merke das nicht.
Ah, okay.
Das ist mir dann furchtbar peinlich, wenn solche Dinge vorkommen.
Ist interessant,
Farben
ja.
kenne ich überhaupt nicht.
Bitte?
Farben.
Das kann
man mir erzählen vom Bund und von den schönen Herbstfarben. Die, da kann ich einfach nichts damit anfangen.
Also ist auch interessant, was Sie erzählen, gerade zu dem Punkt, dass wenn jemand weggeht, mit dem Sie reden, dass Sie dann finden, da, das ist Ihnen peinlich. Mir sind schon Sehende begegnet, die dann aber auch sagen, ich muss jetzt leider gehen, weil sie wissen ja nicht, wann ich weggehe. Oder also und daher, es bräuchte eigentlich Ihnen nicht peinlich sein, sondern auch das Gegenüber könnte noch sich vergewissern, ist es dem blinden Menschen gerade klar, dass ich jetzt weg bin? Ja? Verstehen Sie, wie ich es meine?
Also es gibt welche, die das sagen. Genau. Ich stehe kurz auf und ich gehe mal rüber an einen anderen Tisch und dann ist es okay.
Also was ich sagen will ist, auch hier braucht es eine Art Zusammenarbeit von dem Nichtsehenden und von dem Sehenden. Und da ist es oft hilfreich, es nicht nur auf seine Kappe zu nehmen, wenn dann was schief geht, sondern zu schauen, wie kann man die Zusammenarbeit noch dran feilen.
Ja, wunderbar. Frau Graf, danke, dass Sie uns so aus Ihrem Leben erzählt haben und dass wir da auch wirklich mitnehmen können. Es ist ein Miteinander, so wie ich mich als Sehender meiner Umwelt zumute, müssen und sollen auch Menschen, die Beeinträchtigungen haben, egal welcher Art, auch immer ihre Bedürfnisse äußern, weil wir sind alle ebenbürtig und gleich wert. Vielen, vielen Dank, Frau Graf.
Und was mich auch beeindruckt hat an dem eben erwähnten Beispiel, dass sie auch gesagt hat, sie ist Lektorin, auch im Gottesdienst, da merken ja auch die Normalsehenden, ach schau mal, diese
man kann in normaler Geschwindigkeit lesen, es geht nicht langsam.
Ja, und dieses Pfarrmitglied traut sich auch nach vorne zu treten, trotz dieser Beeinträchtigung. Und da lernen oft auch die sogenannten Normalos, lernen da auch, ach, die traut sich das und es kann ein Vorbild plötzlich sein, was da noch mit gekoppelt ist für normalsehende Menschen.
Wir machen gleich nach einer Musik, geht's weiter mit Ihren Anrufen. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, mit Blindheit und Sehbehinderung leben. Bleiben Sie dran. Ja, Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es ist 10:38. In der Lebenshilfe ist es üblich, dass Sie anrufen können, sich einbringen können zum Thema. Heute geht es, im Schwerpunkt stehen heute Menschen, die blind sind, die mit Sehbehinderung leben. So auch mein Gast Klaus Stegfellner. Er ist seit seinem 10. Lebensjahr stark sehr behindert, weil im Kopf ein Tumor auf seinen Sehnerv gedrückt hat. Er musste dann lernen, damit zu leben, hat Abitur gemacht, studiert, ist heute als Heilpraktiker tätig, er ist Diplom-Theologe und er ist jetzt mit Ihnen, liebe Zuhörer, im Gespräch. Es sind mutmachende Gespräche, die wir bisher geführt haben. Dennoch haben wir eben auch schon von einer Hörerin gehört, die im höheren Alter ihr Augenlicht verloren hat durch Makuladegeneration. Das ist schon auch ein schwieriger Weg sein kann, die neue Lebenssituation zu akzeptieren und dass es auch einen Trauerprozess vielleicht bedarf, auch dass Gefühlswellen hoch und runter gehen, Ängste und Befürchtungen kommen, da, weil das Sehen ja doch etwas existenziell Wichtiges ist. Aber von einer anderen Hörerin, die seit Kindheit erblindet ist, haben wir wieder gehört, dennoch lässt sich damit leben und sie nimmt auch aktiv am Leben teil, zum Beispiel im Chor singen oder auch die Lesung lesen in der Heiligen Messe. So wollen wir das Thema schon aus verschiedenen Seiten beleuchten. Sie sind willkommen mit Ihren Fragen auch und auch mit Ihren Erlebnissen, mit dem, wie Sie auch umgehen mit Menschen mit Sehbehinderung oder mit Ihrer eigenen Sehbehinderung. Herr Leupi, danke jetzt für Ihre Geduld. Aus der Schweiz, so haben Sie uns angerufen. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott miteinander.
Grüß Gott.
Ich habe auch eine Art Blindheit gehabt, aber ich hatte 1987 eine Hirnblutung, musste dann 5 Stunden im Kopf operiert werden und hatte das ganze Gedächtnis verloren. Ich wusste zwar plötzlich, was ich vorher nicht wusste, ich wusste, Jesus lebt, aber ich konnte nichts mehr, weder schreiben noch lesen. Man konnte mir sagen, ich heiße Hans, sofort vergessen. Mhm. Und eine Bekannte, die ich habe, die hat mir mal gesagt, aha, du bist jetzt gedächtnisblind. Also, ja, blind im Gedächtnis. Und aber dank dem, dass ich denn zu Fratel Cosimo, zu der Madonna vom Scoglio gehen konnte nach Kalabrien, ist denn das Gedächtnis langsam wieder gekommen. Und ich kann Gott nur danken. Aber einfach diese Blindheit auch im Gedächtnis, das ist auch noch etwas, was ich fast nicht aushalten konnte.
Also ich danke Ihnen für den Beitrag. Sie erweitern das im Grunde, dass immer wenn wir hier sprechen, wie sehr man im Grunde über einen Entwicklungsweg seine Beeinträchtigung annimmt, wie sehr das auch für andere Beeinträchtigungen gilt. Auch für die Beeinträchtigung, jemand merkt, es baut auch das Gedächtnis ab. Gut, in Ihrem Fall ist es natürlich so wunderbar auch, dass es wieder gut wurde, dass es wieder auch ganz gut wurde. Aber Sie haben recht, wenn wir hier sprechen über das Thema Umgang mit der Sehbehinderung, wie sehr es im Grunde auch in anderen Bereichen von Beeinträchtigungen der Menschen, von Besonderheiten von Menschen, eigentlich diese Einstellung, ich lasse mich nicht unterkriegen, wie sehr die für die anderen Bereiche auch gilt. Ja, danke für Ihren Beitrag auch.
Dankeschön, Herr Leupi. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen.
Wiederhören.
Aus Eichstätt jetzt Schwester Leopoldine. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, alle beide.
Grüß Gott.
Ja, ich bin 82 und seit 2008 kann ich gar nichts mehr lesen und schreiben. Mhm. Ich bin hochgradig kurzsichtig geboren. Ja. Und bin auch starr operiert und habe jetzt auch diese trockene Makuladegeneration. Ja. Aber bei mir, ich habe jetzt in seit kürzerer Zeit auch noch
die äußere Haut ums Auge herum, die Leder.
Ja, nicht Lederhaut, aber die andere.
Ha? Netzhaut?
Ja, Netzhaut ist sowieso.
Ich weiß nicht, worauf Sie.
Mhm. Also gleich. Weil habe ich getroffen müssen, weil ich der Augendruck sich erhöht hat, aber nicht grünen Star habe.
Und wie sehen Sie denn jetzt? Wie geht es Ihnen mit dem Sehen?
Das Schlimmere bei mir ist ja, dass ich, sobald ich mich bewege, dichtester Nebel ist. Ich sehe von der Natur draußen gar nichts mehr. Mhm. Ich kann zwar noch, wo ich mich auskenne, allein gehen, wenn ich noch ein bisschen Kontraste noch habe, dass ich weiß, wo ich bin. Das wo ich fast jeden Tag gehe. Mhm. Aber mein Rätsel ist, und ich habe auch die Augen erst immer wieder gefragt, wie ist es möglich, wenn ich sitze, ist alles weg. Ich brauche nur aufstehen und der Nebel ist dicht da.
Mhm. Also da kann ich mir vorstellen, dass es auch eine Verunsicherung ist, ja, für Sie, plötzlich dieser Nebel dicht da ist. Mich würde interessieren, wo erleben Sie in Ihrem Alltag noch Lebensqualität? Ihre Stimme klingt doch recht wach auch. Wo erleben Sie noch in Ihrem Alter Lebensqualität?
Ich bin sonst körperlich gut, mit meiner Gesundheit her noch zufrieden.
Ja.
Ich kann noch... Ich bin in einer Gruppe von 6 Schwestern.
Mhm.
Und da kann ich die Wäsche noch bügeln.
Ah ja, schön.
Wissen Sie, ich sehe noch wenig,
ja.
Aber das meiste muss ich halt greifen.
Ah ja, also Sie kompensieren dadurch das Tasten, können Sie noch das Bügeln, wo ist die Falte oder so,
das ist
Ihnen
das
noch
muss
möglich.
Ich gut streifen,
ja, Respekt,
so
sehr gut.
Ich noch.
Ja.
Und wahrscheinlich ist dann, Herr Stegfellner, jetzt die Herausforderung auch zu akzeptieren, wenn ich sitze oder wenn ich mich nicht groß bewege, dass ich dann gut sehen kann. Aber wenn ich, Schwester Leopoldine, ich denke mal, dass Sie sich gerne bewegen, aber gerade dann tritt der Nebel ein und starke Sehbehinderung. Das muss man auch erstmal respektieren.
Mhm. Ich singe auch noch im Kirchenchor schon 47. Jahr und war auch bis zu meinem 75. Jahr 40 Jahre Mesnerin in der Pfarrkirche.
Mhm.
Aber wie gesagt, seit 2008 bin ich in mir Stiege gefallen und mit dem Kopf an die Wand und seitdem sehe ich mit einem Auge, habe ich sowieso schon längst nicht mehr.
Mhm.
Und auf dem besseren Auge sehe ich halt noch ein bisschen noch.
Mhm.
Dass ich mir noch. Aber wie gesagt, ich bin in der Kirche in der ersten Bank, ich brauche nur aufstehen, die 2 Schritte zur Kommunion gehen, ist der Nebel sofort da.
Ah,
gehe
ja.
Zurück in die Bank, das ist nicht einmal eine halbe Minute, ist er weg.
Mhm. Wunderbar. Ja.
Das ist das Irritierende.
Ja.
Und das kann mir kein Arzt sagen, warum das so ist.
Ja, also da wünsche ich Ihnen auch wirklich viel Kraft, dass Sie diese Verunsicherung auch immer gut tragen können, Tag für Tag. Also wirklich wünsche ich Ihnen Gottes Segen und viel Kraft auch. Ja.
Ich merke schon, dass es jedes Jahr noch weniger wird. Aha. Das hat er mir auch gesagt, man muss rechnen, dass es noch weniger wird. Aber die trockene Makula ist dass es nicht zur Blindheit wird, hat er gesagt.
Und mich freut es, dass Sie sagen, dass Sie da beim Bügeln dann noch tätig sein können und dass Sie da das noch ertasten können und trotzdem diesen Bereich sich noch aufrechterhalten haben. Das finde ich eine starke Seite auch.
Ja. Das war ein Anruf von der Schwester Leopoldine aus Eichstätt. Vielen Dank, Gottes Segen für Sie und Ihre Schwesterngemeinschaft. Danke, Frau Göppingen, auch für Ihre Geduld. Frau Eckstein aus Göppingen, Sie warten auch schon einen Moment. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Eckstein.
Hat man den Namen nicht merken können.
Stiegfällen,
ich begrüße euch sehr herzlich.
Ja.
Ich bin im 83. Lebensjahr,
ja.
Wohne hier im betreuten Wohnen und ich bin ganz stark sehbehindert, aber ich bin schon behindert von Kindheit an. Ich möchte es kurz erzählen. Man hat es damals, ich bin in einem Kinderheim und bin groß geworden und bin erst mit kurz vor Kriegsende zu meinen Eltern gekommen, ja. Niemand hat erkannt, dass ich schlecht sehe. Ich konnte also mit 10 Jahren kaum lesen.
Mhm.
Und damals ist man nicht zum Arzt. Ich war halt dumm. Dass ich für dumm gehalten wurde und unordentlich, das ist mir im ganzen Leben nachgegangen. Mhm. Ich musste also sehr mit mir kämpfen, dass irgendwas, was ich nicht konnte, du bist ja dumm, dass ich das weggebracht habe. Aber ich bin verheiratet und habe 2 Kinder und 3 Enkelkinder, die in der Nähe wohnen und oft nach uns gucken. Was das Schwierige jetzt bei uns ist, mein Mann ist dement.
Mhm.
Also ich muss, ich sehe fast, das einzige Gute, was ich habe, dass ich viel im Gedächtnis wahrnehmen kann.
Ja.
Auch die Wege, wo wir gehen. Ich wohne ja schon 60 Jahre hier in Göppingen und wohne jetzt hier im betreuten Wohnen. Da wohnen wir sehr gut. Ich nehme auch an vielen noch teil, an Gedächtnistraining, an Sport, an Vorträge. Aber ich muss sehr nach meinem Mann schauen.
Mhm.
Und ich komme schon manchmal an der Grenze.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und was Sie im Grunde ja auch sagen, Frau Eckstein, ist, dass zu der einen Herausforderung der starken Sehbehinderung auch noch die normalen Herausforderungen noch des Lebens dazukommen, dass plötzlich auch der Partner noch eben abbaut im Bereich des Gedächtnisses und das bleibt uns auch nicht erspart, uns Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit, dass noch andere Schicksalsschläge noch dazukommen.
Ja, das ist es. Aber ich muss halt sagen, Gott sei Dank, dass ich so ein Gedächtnis habe, dass ich habe gedacht, wenn wir hier eingezogen sind vor vier Jahren, da habe ich gedacht, dieses große Haus, das lernst du nie kennen. Wenn ich irgendwo bin und überlege, wo bin ich denn jetzt, wo muss ich denn hin, dann kommt es einfach in mir, ich nehme das sehr viel wahr in meinem Kopf. Und das ist natürlich für mich ein großer Vorteil. Und dann möchte ich noch sagen, es gibt ja, vorhin hat eine Renate Graf gesprochen. Das ist unsere Gruppenleiterin, die kenne ich schon viele, viele Jahre.
Ah, schön, ja.
Es gibt ja Blindenheime,
ja,
wo man zur Freizeit hin kann. Und es gibt ja auch viele Unterstützungen, also viele Hilfsmittel. Ich habe zum Beispiel, weil ich ja gar nichts mehr lesen kann, ja. Ich habe ein Lesegerät. Es geht zwar ganz, das ist wie ein Fernseher.
Ja.
Es geht zwar ganz schlecht, aber ein bisschen bekomme ich halt doch noch raus. Ja.
Also so eins habe ich auch zu Hause. Ja. Das ist so ein Fernsehlesegerät. Das ist ein gutes Hilfsmittel. Viele ältere Leute wissen gar nicht, dass das gibt, dass das auch von der Kasse bezahlt wird. Das stimmt. Und ich finde es wertvoll, dass Sie sagen, dass dieses Gedächtnis Ihnen einfach so eine große Hilfe ist und dass Sie im Grunde, wo in der Kindheit es gesagt wurde, ja, die ist dumm oder so, dass das im Grunde Sie durch Ihr eigenes Leben bewiesen haben, dass im Grunde das Gegenteil ist. Und da fällt mir auch das Thema ein, dass es auch gut ist, dass heutzutage in den Schulen, dass man medizinisch viel mehr sensibilisiert ist. Woran liegt es denn wirklich? Liegt es jetzt irgendwie, dass ein Kind nicht so begabt ist oder liegt es an einer Sehbeeinträchtigung? Da bin ich froh, dass sich auch die medizinische Entwicklung weiterentwickelt hat.
Mhm. Frau Eckstein, auch danke für Ihren Anruf, für Ihren auch mutmachenden Anruf. Alles Gute für Sie und Ihren Mann.
Alles
Wiederhören.
Gute.
Schöne Grüße nach Göppingen.
Ja, danke schön.
Wiederhören.
Wiederhören, ja. Ja, jetzt haben wir 9 vor 11. Wir gehen so in die letzte Phase unserer Sendung. Vielleicht, dass wir nochmal herausarbeiten, Herr Stegfellner. Was gibt es für Herausforderungen, die auch verkraftet werden müssen für Menschen mit Behinderungen?
Also wir haben schon gehört, auch durch die Hörer, dass manche Dinge plötzlich nicht mehr gehen auch, ja, also Alltagsfertigkeiten nicht mehr gehen. Also viele sagen, also ich kann jetzt eben nicht mehr sehen, auf welche Gradtemperatur ist der Ofen eingestellt oder so. Und das wäre ja was ich für meinen Alltag brauche. Also das kann den Menschen zunächst auch erschüttern und verunsichern. Und dass er auch überlegt, soll ich mich noch für neue Hilfsmittel öffnen? Kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Überfordert mich das? Also, dass da der Mensch auch verunsichert ist und dass er sich letztlich im Rahmen von einer Selbsthilfegruppe auch nochmal neu auf den Weg machen muss. Das wäre im Grunde auch hilfreich für diese Menschen.
Könnte man denn auch so eine Frage stellen, wie gibt es Ziele im Umgang mit einer Behinderung? Hatten Sie oder haben Sie immer wieder Ziele, mit Ihrer Sehbehinderung auch umzugehen? Immerhin nur 10% Sehfähigkeit?
Also ein Ziel wäre jetzt, dass ich dass ich unterscheide, wenn einer klagt, einer von meinen Angehörigen oder die Kinder, dass ich es nicht als Kränkung auffasse, ja, sondern dass ich sage, ja, das ist auch in Ordnung, dass es schwer ist und dass ich nicht in eine beleidigte Ecke mich zurückziehe, ja. Ein Ziel wäre auch, dass ich lerne, wenn jemand mir voreilig Hilfe anbietet und sich sehr interessiert und mich mit dem Blindenstock gehen sieht, wie das ist, woher es kommt, warum es ist, dass ich das nicht als gleich als verorte, als aufdringliche Neugier, sondern dass ich sage, okay, es ist eine Art des Interesses und es ist zunächst einfach eine Beziehungsaufnahme, also dass ich mich nicht so schnell ins Boxhorn jagen lasse, wenn Irritation entsteht. Und das andere Ziel im Umgang mit Sehbehinderung wäre zu sagen, wo sind tatsächliche Möglichkeiten noch, obwohl ich die Sehbeeinträchtigung habe, oder wo sind tatsächliche Grenzen aufgrund der Sehbehinderung.
Und als gläubiger Mensch, was können da Hilfestellungen auch aus dem Glauben heraus sein? Oder was waren Ihnen Hilfestellungen?
Also ich denke mir schon, dadurch, dass keiner von uns Gott sieht, ja, sind wir alle im selben Boot. Also das würde schon mal uns alle verbinden. Und da wir Gott nicht sehen können, brauchen wir für Gott keine Lupe und im Umgang mit Gott und im Umgang Gott zu entdecken, wie er es spricht, durch Umstände, durch andere Menschen, da sind wir alle in derselben Lage. Und da freut es mich schon, dass man sagt, scheinbar gibt es noch mehr als nur dieses Hören nach außen, dieses Sehen nach außen. Scheinbar gibt es noch eine Art inneres Hören, eine Art sich mitteilen von dem Geheimnis Gottes auf völlig anderer Ebene, wie jetzt rein durch die fünf Sinne, die uns bekannt sind. Und ich habe heute auf dem Kalender gesehen, die Gebeugten krönst du mit deinem Sieg, so steht es im Psalm 149,4, die Gebeugten krönst du mit deinem Sieg. Das würde heißen, aus dem Glauben nehme ich heraus diese Zuversicht, diese Verheißung, insgesamt wird mein Leben gelingen, insgesamt wird mir Gott die Kräfte geben und diese Helfer zur Seite stellen, dass ich mein Leben meistern darf. Und da fand ich heute früh auf dem Kalenderblatt ist einen schönen Ausspruch. Die Gebeugten krönst du mit deinem Sieg. die gebeugten Gemeinde jetzt im Sinne, mit dieser Beeinträchtigung durchs Leben zu gehen, was einerseits eine Last ist, aber andererseits auch mit Kraft beherzt angegangen werden kann auch.
Und dennoch werden uns jetzt viele Hörerinnen und Hörer sagen, die im späteren Alter ihr Augenlicht verlieren durch Erkrankungen, dass sie sagen, es gibt aber auch Phasen der Akzeptanz und die gab es ja auch bei Ihnen, obwohl Sie im zarten Alter von 10 Jahren, aber ich habe mir notiert aus einem Gespräch aus einer älteren Sendung, dass Sie schon mit 15 als Teenager ganz schön gehadert haben auch.
Das ist richtig, dass es im Grunde dieses Hadern tritt auch immer mal wieder auf, wenn Situationen auftreten und ich komme in einer Situation nicht zurecht. Also ich würde mich mit jemandem absprechen, dass wir uns mit Handy zusammen telefonieren und genau in dem Moment, wo ich schon berücksichtigt habe, dass ich jetzt den einfach anrufe und wir beschreiben uns gegenseitig genau, wo wir stehen, dass dann das Netz weg ist oder dass dann irgendwie eine Störung im Netz ist. Da denke ich mir auch wenn ich den jetzt visuell einfach sehen würde, wenn ich das Feld überblicken würde, dann würden wir zusammenkommen und wir würden uns treffen können. Da merke ich jedoch, dass auch normallos in anderen Bereichen auch ganz unvermutet an Grenzen stoßen und dass dieses unvermutet an Grenzen stoßen ein Stück weit zum Leben eines jeden Menschen dazu gehört. Mhm. Interessant finde ich auch an der Stelle noch den Gedanken, sind es Hürden, die ich entdecke, weil die Hürden wirklich tatsächlich rein von der Sehbehinderung herkommen? Oder sind es vielleicht Erschwernisse, die ich aufgrund meiner Persönlichkeit auch mitbringe und diese Hürden ich vielleicht vorschnell in die Schuhe der Sehbehinderung stecke und mir noch gar nicht bewusst bin, dass das vielleicht zu meinem Naturell gehört, dass ich diese Erschwernis jetzt gerade habe.
Können Sie dann ein Beispiel nennen, dass wir es besser noch nachvollziehen können, Herr Stegfellner?
Also wenn ich meine, ich ärgere mich darüber, dass mir die Milch übergeht, ja, weil ich nicht gesehen habe von der Entfernung des Telefons, dass die Milch schon allmählich Höhe Rand hat beim Kochen, ja, dann ist es, mein Ärger ist verständlich, dass ich mit den Gedanken woanders war und wie ich mich ärgere und was dann losgeht und ich schon wieder und kannst du nicht aufpassen. Und wenn ich dann mein Resümee ziehe, ja, weil ich eben nicht das sehen kann, darum ist jetzt dieses Malheur passiert, da könnte man doch sagen, unterscheide, ist es wirklich daran gelegen, dass jetzt dein Ärger da ist, weil ich diese Milch nicht am Übergehen beobachtet habe, oder ist es noch der Spielraum, wie ich mit einem Durcheinander im Alltag umgehe?
Und das können wir auch beobachten bei Menschen, die nach äußerlich sichtbar keine Behinderungen haben. Ja, wie sehe ich mich selber? Wie gehe ich dann auch in den inneren Dialogen, in den inneren Gesprächen mit mir um? Bin ich bejahend? Bin ich meine Person bejahend? Ich als Schöpfung, als Geschöpf Gottes? Oder habe ich gleich immer gedanklich auch Sätze parat, die mich klein machen.
Genau. Und da finde ich es ganz interessant, dass das unabhängig ist, ob jemand mit Sehbehinderung da innere Themen kennt, von sich selber abzuwerten oder sich minderwertig fühlen. Kennen wir Menschen alle in unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenssituationen.
Jetzt haben wir noch gut 5 Minuten, die wir miteinander sprechen können, Herr Stegfellner. Es ist genau 11 Uhr, liebe Zuhörer. Jetzt nochmal die Frage zum Abschluss. Was hat jetzt Ihre Identität gestärkt? Wo würden Sie sagen, das stärkt auch die Identität von Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen?
Also mir war wichtig, die Bereiche, die ich gerne mache, auszuprobieren, gehen die denn wirklich nicht mehr oder gehen die vielleicht doch noch? Das würde heißen, ich habe dann ja auch eine Bäckerlehre gemacht und man könnte sagen, also eine Bäckerlehre für jemanden, der da fast blind ist, das ist nichts, da kann man nur abraten. Und tatsächlich ist es... Verbrenn dir nicht die Finger am Ofen oder kannst du schnell genug die Brezen zusammenwickeln. Tatsächlich ist es so, dass ich bis zum heutigen Tage noch gern zu Hause Brot backe. Also meine Frau, die stöhnt ab und zu auf, wenn es sehr unordentlich ist in der Küche und viel Mehl verstreut ist. Aber ich habe bis zum heutigen Tage große Freude, Natursauerteigbrot zu backen und mit Lupe schauen, welches Gradzahl ist eingestellt im Ofen. Und das ist ein Bereich, den ich immer noch gerne mache. Also das würde heißen, stärkend für die Identität ist, was würde ich eigentlich gern machen? Und da schauen wir mal, ob dieser Bereich nicht doch mir zu erobern ist oder ob dieser Bereich mir doch vielleicht erhalten bleiben kann. So wie bei der Dame, die wir im Gespräch hatten, die sagt, auswendig ist es ihr noch möglich, das Musizieren, dann dieses auswendig Spielen sich zu erhalten. Ja? Mhm. Und zur Identität, zur Persönlichkeit würde auch dazu gehören, zu sagen, ist es nicht auch eine Bereicherung, dass es diese Vielfalt im Leben gibt, dass ich mit meiner Besonderheit eine Vielfalt hereinbringe in eine Gruppe und wonach im Grunde jede Gruppe dürstet und Interesse hat, dass es Vielfalt gibt in einer Gruppe und dass letztlich auch Normalsehende auch merken, in anderen Bereichen brauche ich die und die besondere Rücksichtnahme und dass das im Grunde eine Realität des Lebens ist, diese Vielfalt. Also man könnte sagen, es ist normal, verschieden zu sein. Das wäre eigentlich ein zentraler Punkt. Und in meinem Leben ist es so, dass es ein Training bedeutete, auch diesen Blindenstock zu benutzen. Diese Phasen in der Pubertätszeit schäme ich mich, dass ich jetzt einen Blindenstock nehmen muss oder wie gehe ich mit diesem mich nach außen zu outen um, dass ich da immer wieder sage, ich nütze die Vorteile, die mir dieses Hilfsmittel bringt und trenne zwischen dem, wie ich befürchte, dass andere vielleicht denken könnten. Also Sie merken, wenn man zu sehr um viele Ecken denkt, ich denke mir jetzt, was könnte der andere denken, dann wird's kompliziert.
Aber da kommen wir in diese Schwingung auch von Geben und Nehmen hinein, oder?
Wie meinen Sie das?
Wir möchten uns ja oft nicht schwach zeigen. Wir möchten gerne alles können, auch wenn wir krank sind. Uns fällt es schwer, einfach Schwäche zu zeigen. Und der andere, der behilflich sein kann, ihm tut es gut, helfen zu können.
Ja, also das würde heißen, genau dort, wo man merkt im Grunde, dass dieses Geben und Nehmen im Grunde zu unserer Grundbedingung im Leben gehört, dass man sich auch merkt, es ist schön, dass auch Hilfe, man um Hilfe bittet auch, wo sie wirklich dran ist und dass es auch oft schön ist, wenn der andere sagt, und ich habe auch hier gerne geholfen. Das wäre dieses Geben und Nehmen.
Ja, es ist 11:05, 3 Minuten bleiben uns noch. Dankeschön, Herr Stegfellner, für das Gespräch. Ich sehe, was du nicht siehst. Mit Blindheit und Sehbehinderung leben. Danke, dass Sie uns auch an Ihrem Leben wieder so haben teilhaben lassen. Auch danke für Ihre Anrufe, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer, wenn Sie Fragen zur Sendung haben oder Herr Stegfellner ist auch in eigener Praxis in München tätig, wenn Sie Kontakt mit ihm aufnehmen möchten, sind denn unter den Menschen, die zu Ihnen kommen zum Gespräch, haben Sie mir vorgestern erzählt, sind auch etliche dabei, die mit Behinderung, auch gerade mit Sehbehinderung leben.
Also es sind immer wieder mal Menschen dabei, die auch mit einer Sehbeeinträchtigung mich anfragen, so ein Stück weit ein Beratungsgespräch wollen. Und es sind auch Menschen mit anderen Arten von Behinderung, die auch zu mir kommen in Therapie und dann auch sagen, sie fühlen sich schneller verstanden auch, ein Mensch, der weiß, was es heißt, mit Irritation umzugehen, ein Mensch, der weiß, was es heißt, sich durchzukämpfen, immer wieder auch zu sagen, hier bräuchte ich eine besondere Rücksichtnahme. Also da fühlen sich manche schneller auch auf einer Ebene.
Auf jeden Fall, wenn man mit Ihnen in Kontakt treten möchte, dann gehen Sie auf unsere Homepage auf www.horeb.org. Da haben wir die Kontaktdaten hinterlassen, Telefonnummer, Internetseite, E-Mail-Adresse. Der Hörerservice gibt Ihnen aber natürlich auch gerne Auskünfte. Ich sag mal die Telefonnummer vom Radio Horeb Hörerservice. Das ist die 08328 921 110. Die Sendung können Sie auch per Podcast von unserem Podcast-Angebot herunterladen, auch auf www.horeb.org. Suchen Sie sich die Rubrik Lebenshilfe, Leben in Beziehung und dann finden Sie die heutige Sendung Ich sehe was, was du nicht siehst. Etwas, was mir heute in den Sinn gekommen ist, heute Morgen, das ist, dass in der Heiligen Schrift steht, zum Beispiel bei Matthäus, wer Ohren hat, der höre. Und eins meiner Gebete ist auch immer, dass ich Gott darum bitte, mir das Herzensohr und das Herzensauge zu öffnen. Und was ich merke, auch im Umgang mit Herrn Stegfellner oder auch Menschen, die sehbehindert sind, dass ich so oft abgelenkt bin durch mein äußeres Sehen und ich mir ganz sehr wünsche, mehr mit den inneren Auge zu sehen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir lernen, nach innen zu hören, nach innen zu sehen und dass wir lernen, uns auch zu sehen, wer wir sind vor Gott. Der Kalenderspruch von heute, den Herr Stegfellner uns genannt hat, die Gebeugten krönst du mit deinem Sieg, also lassen wir uns krönen. Alles Gute für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.